Gemeinde, Leitung und Älteste. Das ist die Predigtreihe in diesem Monat hier bei uns. Und es hat auch damit zu tun, dass wir Anfang März in der Mitgliederversammlung Ältestenbestätigung haben werden. Aber auch wer kein Mitglied ist und wer da nicht kommen kann, das macht alles ganz viel Sinn, weil es einfach Wort Gottes. Und das tut uns ja immer gut, daraus zu lernen. Ich lese 1. Timotheus 4, die Verse 11 bis ins Kapitel 5, Vers 2. Also Paulus schreibt das ja an Timotheus, der ein junger Ältester war, ein junger Pastor. Und der Paulus war so sein Mentor, sein Coach, sein geistlicher Vater. Und er hat ihm das geschrieben. Lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Vers 15. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an all diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Kapitel 5, Vers 1. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern mit aller gebotenen Zurückhaltung. Ich weiß nicht, ob du diesen Text kennst. Der wird, glaube ich, nicht so oft verlesen und gepredigt. Für mich hat dieser Text ganz hohe Bedeutung, weil ich, als ich junger Pastor war und junger Ältester war, ich war knapp 30, als ich meine erste Gemeinde leitete in Dortmund damals und eben auch ja, Pastor war, Ältester war, ich mich oft gefragt habe, wie kann ich das machen, da ich ja noch so jung bin. Und dann war es wahrscheinlich der Heilige Geist, der mir sagte, lies mal die Briefe an Timotheus, weil das genau das Setting ist. Der Paulus gibt also dem jungen Timotheus Ratschläge, wie er denn in der Gemeinde sich verhalten soll, was er machen soll, wie man da leitet und so weiter und so weiter. Also hervorragend, dass wir diese Schriften haben. Und zum Beispiel der Gedanke, das habe ich auch immer wieder mal gesagt, der Gedanke, Fortschritte zu machen, hat mich sehr fasziniert. Ich meine, auch das ist natürlich ein Geheimnis und das geht oft langsamer, als man denkt. Aber da habe ich gedacht, okay, auch die älteren Geschwister, die ich damals schon auch in meiner Gemeinde in Dortmund hatte, die ja reifer waren als ich, geistlicher waren als ich, Bibel besser kannten als ich, größere Beter waren als ich, weil sie einfach reifer waren und ich mich gefragt habe, wie kann ich ihr Leiter sein? Da hat das Wort zu mir gesprochen. Reife geistliche Leute akzeptieren auch junge Leiter und freuen sich daran, wenn die Fortschritte machen. Da habe ich gedacht, okay, Herr, ich will Fortschritte machen und dann wird das schon irgendwie klappen. Und so hat es ja auch geklappt. Ja, Gemeinde, Leitung und Älteste. Wir haben hier in Vers 14 ja den Begriff Ältestenschaft. Der Timotheus wurde also eingesetzt von der Ältestenschaft, auch durch Handauflegung. Hier haben wir schon so einen ersten Begriff. Und ich will hier gar nicht angeben oder prahlen mit Griechisch und so weiter, aber es ist schon hilfreich oft, dann nochmal nachzuschauen. Wir haben also hier einen Begriff über Ältestenschaft und wir haben mehrere Begriffe über Ältestenschaft im Neuen Testament und über Leiterschaft für die Gemeinde. Und hier haben wir also einen Begriff, das ist Presbyteroi und das wage ich mal so zu sagen, weil daher kommen zum Beispiel die Presbyter und Presbyterien, die es zum Beispiel in der evangelischen Kirche gibt, die haben einfach mal diesen Begriff genommen. Und das ist ein ganz allgemeines Wort für Älteste. Das wurde auch benutzt, einfach wenn man mal einen älteren Menschen bezeichnet, bezeichnen wollte, dann finden wir es auch im Neuen Testament, wo von älteren Leuten die Rede ist, da steht auch Presbyter. Aber hier ist natürlich vom Zusammenhang des Textes die Ältestenschaft gemeint. Und Älteste, das waren manchmal ältere Leute, musste aber nicht sein, weil es stand einfach auch für Reife. Und ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst, aber es ist ja nun mal so, es gibt auch jüngere Christen, die reifer sind als manche ältere Menschen, die nicht so reif sind. Ja? Ich denke, da kann jeder, hat direkt vielleicht Beispiele vor Augen. Also wenn wir biologisch altern, heißt das leider nicht, dass wir automatisch reifer werden. Das wäre sehr schön, das ist aber nicht der Fall. Sondern geistliche Reife hat ja mit vielen anderen Dingen auch zu tun, dass sich das einstellt. Und von daher schon mal auch zu diesem Begriff Älteste. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass nur ältere Leute Älteste werden dürfen, sondern es hat das was mit gewissen geistlichen Qualifikationen zu tun. Und von daher hat ja auch Paulus den Timotheus ausgewählt, der eben noch gar nicht alt war. Wieso war der nicht alt? Naja, steht ja hier, niemand verachte deine Jugend. Das steht ja hier direkt in dem Text mit drin. Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man immer halt die Bibel liest vom Zusammenhang her. Sonst kann man auch wirklich schwarz-weiß denken oder auch in die Irre gehen. Das üben wir zum Beispiel im Veritas ganz doll. Worte haben Bedeutung in Sätzen und Sätze haben Bedeutung in Abschnitten. Und Abschnitte haben Bedeutung in Kapiteln und Kapitel haben Bedeutung in Büchern. Und die Bücher der Bibel haben Bedeutung im gesamten Zusammenhang der Bibel. Das ist ganz, ganz wichtig bei der Auslegung der Schrift, dass man da nicht falsch läuft. Also neben diesem Begriff Presbyter haben wir andere Begriffe, wie zum Beispiel Episkopos, daher kommt das deutsche Wort Bischof, hat sich von der abgeleitet, ist auch ein Begriff, der in unseren Bibeln mit Ältester übersetzt wird, manchmal mit Aufseher übersetzt wird, weil das auch die Bedeutung dieses Wortes ist. Wir haben weitere Begriffe, zum Beispiel den Begriff des Vorstehers, manchmal steht in unseren Bibeln Vorsteher, manchmal steht aber genau an der Stelle auch Älteste. Wir haben auch in der Bibel den Begriff Führer, den wir, weiß ich nicht, vielleicht mal allmählich in Deutschland wieder benutzen dürfen, den durften wir ganz lange gar nicht benutzen, vielleicht geht das irgendwann wieder, ist ja so, aber wer mal in einer älteren Bibelübersetzung Petrusbrief liest, da ist von den Führern die Rede, also das ist auch ein Begriff, Hegeomai. Wir haben ja den Begriff der Hirten natürlich auch im Neuen Testament, zum Beispiel im fünffältigen Dienst gibt es die Hirten und Lehrer und diese Hirten, das sind auch Leiter der Gemeinde und oftmals eben auch Älteste. Wir haben außerdem noch im Korintherbrief mal den Begriff der Kybernetik, Gaben der Leitungen steht da dann in unseren Übersetzungen. Es gibt also eine Reihe von Begriffen, die Leitungsaufgaben in der Gemeinde beschreiben. Und so wie ich das verstehe, ist unser Glaube, ist die Entwicklung der Gemeinde eine dynamische Geschichte. Und es ist einfach wichtig, dass wir nicht schwarz-weiß in irgendwelchen Wortbedeutungen uns festkrallen, sondern dass wir feststellen, okay, es gibt also eine Fülle von Beschreibungen, was Älteste so sein können und was auch ihre Aufgabe ist. Die Aufgaben sind ja dadurch auch ein bisschen definiert. Also zum Beispiel Vorsteher, eben Leiter, das sind welche, die auch vorausplanen, die strukturell unterwegs sind. Die Hirten sind natürlich die, die Herzen der Menschen wahrnehmen, seelsorgerlich veranlagt sind. Und so haben wir ganz unterschiedliche Älteste, auch mit ihren Schwerpunkten. Wir haben ja gerade gelesen, dass der Timotheus begabt wurde, auch als für ihn gebetet wurde als Ältester. Und der Paulus immer wieder sagt, lebe deine Gabe, die du auch als Ältester bekommen hast. Bei ihm war das augenscheinlich das Lehren. Also der war auch so ein Mann des Wortes. Ja, wir haben ja gelesen, lies das Wort vor und lehre und sei da gesund unterwegs in der biblischen Lehre. Und auch die Seelsorge hat wohl bei ihm eine Rolle gespielt. Es gibt ja manche Christen, die sagen, Seelsorge ist gar nicht biblisch. Das steht ja gar nicht in der Bibel. Stimmt, das Wort Seelsorge habe ich noch nicht in der Bibel gelesen. Aber den Tatbestand haben wir zum Beispiel in unserem Text. Da heißt es ja, ermahne und ermutige die Gläubigen. Ermahne und ermutige die Gläubigen haben wir eben gelesen. Könnten wir nochmal Folie 1 hier drauf machen. Da haben wir das stehen. Und wenn du jetzt sagst, in meiner Bibel steht gar nicht ermahnen und ermutigen, dann wird das in den allermeisten Bibeln wirklich auch so sein. Da steht nämlich meistens nur ermahnen. Ja? Wenn du mal in deiner Bibel schaust, so in der Schlachter oder so, dann steht da nur ermahnen, weil da steht auch nur ein Wort. im Grundtext, aber dieses eine Wort heißt eigentlich ermahnen und ermutigen. Und deswegen finde ich es geschickt, wie hier die neue Genfer Übersetzung dann eben einfach beides schreibt. Ermahnen und ermutigen, und das ist für mich Seelsorge. Ja, das ist Seelsorge, das ist der Dienst der Seelsorge, und den soll also Timotheus auch tun. Wir sammeln hier gerade schon so ein paar Aufgaben, was denn die Ältesten tun sollen. Also die Hauptaufgabe der Ältesten ist, gut im Wort zu sein und eben auch zu lehren, zu predigen und seelsorgerlich unterwegs zu sein. Da gibt es natürlich wieder Leute, die haben hier eine besondere Gabe und tun das viel, andere tun das weniger. Aber die Seelsorge gehört auch in den Bereich des Ältestenteams. Und natürlich auch die Leitung der Gemeinde und die Einheit zu fördern und auf sich selbst zu achten. Ganz, ganz wichtig, sich selbst gut leiten zu können, ist wichtig für Älteste, denn sie sind ja auch ein Vorbild für die Gemeinde. So, jetzt haben wir in unserem Text, das habe ich bewusst mal noch hinzugenommen, können noch mal die zweite Folie jetzt nehmen, hier ganz spannende Anweisungen für Jung und Alt in der Gemeinde. Das finde ich eigentlich ganz herrlich. Und das gilt nicht nur für Älteste, was hier steht, sondern grundsätzlich ist es ja eine Herausforderung, auch in unserer Gemeinde, dass junge Leute und ältere Leute miteinander gut klarkommen. Also wir sind ganz bewusst eine Mehrgenerationengemeinde. Ein komisches Wort. Ich glaube, das hat man vor 50 Jahren, vor 100 Jahren nie gesagt, weil Gemeinde war eigentlich immer alle Generationen. Aber wir sind halt in einer Zeit auch der Jugendkirchen und der neu gegründeten Gemeinden, die ganz klar sagen, unsere Zielgruppe sind die jungen Leute. Und deswegen, ja, unsere Zielgruppe sind alle. Jung und alt. Und jung und alt ist eine Herausforderung, müssen wir ganz ehrlich auch sagen. Aber diese Herausforderung ist eigentlich gut. Wenn man das hinkriegt, ist das ein ganz, ganz großer Segen. Dann können wir Ältere, ich bin auch schon älter, ein Segen sein für die jüngeren Leute. Und die jüngeren Leute ein Segen sein für die älteren Leute. So, das ist für mich biblische Gemeinde, dass Jung und Alt miteinander unterwegs sind, sich gegenseitig helfen und unterstützen und die Herausforderungen meistern, die es gibt. Müssen wir ganz ehrlich sein, die gibt es. Weiß nicht, fällt dir gerade was ein, musst du jetzt nicht sagen, aber wenn du jünger bist, so, woran ärgerst du dich bei den Älteren? Gibt schon was, ne? Die Älteren, ärgern wir uns an den Jüngeren manchmal? Gibt schon was, oder? Wenn wir mal ehrlich sind jetzt, ich meine, es ist zwar Sonntagmorgen, wir sitzen im Gottesdienst, wir sind ganz fromm, aber darf man doch auch mal so innerlich ehrlich sein, oder? Ist doch so. Und gerade durch die Herausforderungen, das wissen wir, kann man eigentlich am besten wachsen, ja? Wann bist du am meisten gewachsen? Ja, in den herausfordernden Phasen des Lebens. Denen, wo alles glatt läuft, und das darf auch gerne sein, das genieße ich auch, wenn einfach mal alles gut ist. Aber das Wachstum hat eigentlich oft mit den Herausforderungen zu tun, in die wir geraten. Ja, also, die Älteren haben Herausforderungen, die Jüngeren zu akzeptieren. Und bei Jüngeren denke ich mal jetzt nicht nur an Älteste hier bei uns, sondern wir haben ja auch junge Leiter, die ganze Bereiche hier leiten. Da bin ich so dankbar. Ja? Junge Leute zum Beispiel, die haben Kraft, die haben Energie, die sind kreativ, die sind noch nicht so eingefahren. Das ist gut, oder? Wenn man älter wird, hat man nicht mehr so viel Kraft. Und man liebt auch gewisse Gewohnheiten. Das darf auch sein. Ja? Das ist doch jetzt gut so, wie es läuft. Aber da sehen wir auch schon eine Herausforderung. Aber wir brauchen einander. Wenn es gut läuft, wenn wir Älteren das gut hinkriegen, ja, dann achten wir zum Beispiel darauf, dass wir die Jüngeren nicht verachten. Das steht ja genau im Text. Ja. Das hat der Timotheus vielleicht auch erlebt in der Gemeinde. In Ephesus war das ja wohl. Und der hat ja Verachtung erlebt, weil er so jung war. Deswegen schreibt der Paulus das ja. Das sind ja hier nicht theoretische, dogmatische Abhandlungen. Das sind ja konkrete Briefe in konkrete Situationen, die wir im Neuen Testament haben. Und er hat Verachtung erlebt. Ja? Wie zum Beispiel David, als der jung war, hat er auch Verachtung erlebt. Ja? Als der da Richtung Goliath zog, ne? Was haben da die Älteren gedacht? Ne? Boah, der will sich nur hier hervortun. Ne? Oder der ist doch so jung, das kann doch gar nicht gut gehen. Und er wurde auch entmutigt, weil er jung war. Aber wir wissen, dass es der Auftrag Gottes war, dass die Salbung auf ihm war und dass es der Wille Gottes war, dass er als junger Kerl gegen Goliath geht. Und viel Ältere, die haben schon viel zu viel, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, die haben vielleicht viel zu viel nachgedacht und die haben sich das gar nicht getraut. David ging in der Salbung des Heiligen Geistes. Nicht verachten. So, das kann ja passieren, weil junge Leute können es vielleicht nicht so gut formulieren, was sie vorhaben. Junge Leute sind manchmal extrem, ja. Habe ich auch jetzt die Woche noch erlebt mit jemandem hier aus der Gemeinde. Ich dachte, okay, das finde ich schon extrem, ja. Es ist gut für Ältere, wenn man mal drüber nachdenkt, wie es war, als man selber jung war. Ja? Zumindest war man da noch nicht so reif wie heute. Also hoffentlich ist man reifer geworden, als man früher war. Aber wie war das denn, als man jung war? Das kann schon sehr helfen. Also Perspektivwechsel hilft oft. Sich nochmal zurückversetzen, vielleicht mal den Mund halten, vielleicht mal doch ermutigen, wo man denkt, ob das wohl gut geht. Und das ist ja auch nicht so ausgewogen, was der da gerade vorhat. Aber manchmal ist es gut, einfach Mund halten, beten, segnen und staunen, wie Gott mitgeht und segnet und was er alles fördert bei den jungen Leuten. Wir brauchen doch einander, oder? Manchmal muss man auch mal sich auf die Zunge beißen als Älterer, weil man hat ja Erfahrung und das kann doch so gar nicht gehen. Vielleicht gibt es so einen Wink vom Heiligen Geist auch mal bei den Älteren, dass man sich sagt, ja, wahrscheinlich klappt das nicht, aber lass doch mal laufen. Ja. Also ich meine, wenn es jetzt nicht ganz schlimme Sachen sind, das ist ja auch klar. Ihr könnt mich auch richtig verstehen. Ja. Ich habe das sehr schmerzhaft erlebt in einer meiner früheren Gemeinden. Das war der Klassiker, Lautstärke beim Lobpreis, Klassiker oft in Gemeinden, der Lobpreis war zu laut und ein älterer Bruder, dem war das einfach zu laut und ich habe ihn auch verstanden, mir war es auch zu laut, aber es war ein Beschluss der Gemeindeleitung, dass wir diesen Weg so gehen, mit Schlagzeug und einer gewissen Lautstärke. So, ich habe mich da angepasst, habe mich eingeordnet in das Gemeindeleitungsteam, habe nicht gesagt, es geht danach, wie ich will, sondern das ist jetzt ein Beschluss. Es gab aber einen älteren Bruder, der war früher Ältester gewesen, war es nicht mehr aus Altersgründen, hatte das selber niedergelegt, hat aber riesen Trouble gemacht in der ganzen Gemeinde. Also sammelte so seine Leute, die auch dagegen waren. Und ich habe gedacht, ich werde mit ihm reden, ich werde ihn begleiten, ich werde helfen. Weil ich will nicht, dass es hier so ein Trouble gibt in der Gemeinde. Habe ich also mit diesem älteren Bruder gesprochen und habe ihm dann geraten, du, ich verstehe das, dass du es zu laut findest. Wie wäre das, wenn wir uns mal zusammen weiter hinten hinsetzen? Da ist es ja leiser. Das war also so ein Endpunkt von vielen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, weil ich habe immer versucht, ihn zu gewinnen und dass wir eine Einheit bleiben und dass sich nicht spaltet. Und um die Geschichte jetzt nicht zu lang zu machen, er sagte zu mir, nein, da hinten ist es genauso laut. Was faktisch nicht stimmte. Also wir haben ja sogar Messungen durchgeführt. Wir hatten Pläne an der Wand, wo es wie laut ist. Also wir haben uns schon bemüht, dass es für alle irgendwie möglichst gut ist. Als er sagte, nein, da hinten ist es genauso laut, habe ich gemerkt, das Problem ist, dass das Problem nicht das Problem ist. Das Problem der Lautstärke war nicht das Problem, sondern dieser Älteste hatte andere Probleme. Der hat Dinge nicht verarbeitet in sich, der war unzufrieden, der war unglücklich und er hat es jetzt irgendwie den Jüngeren auch nicht gegönnt, einfach mal in ihrer Freiheit jetzt hier zu leiten und nach ihrer Art Gottesdienst zu gestalten. Er hat es ihnen einfach nicht gegönnt. Er war neidisch, er war bitter und das wurde mir irgendwann klar. Also anderen aus dem Ältestenteam war das schon früher klar. Da hatte nämlich jemand diesen Satz geprägt, das Problem hier ist, dass das Problem nicht das Problem ist. Die Lautstärke ist nicht das Problem. Also die ist auch ein Problem, aber das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass dieser ältere Bruder verbittert ist. Vielleicht auch neidisch ist. Er hatte ein Problem in seinem Herzen. Und deswegen machten meine Bemühungen alle gar keinen Sinn. Das merkte ich eben, als ich merkte, jetzt war es total unsachlich. Da hinten ist es genauso laut, was einfach faktisch nicht stimmte. Und er einfach verbissen war und hier das durchdrücken wollte und Leute sammelte, Stimmung dagegen machte. Und das war wirklich eine schwere Zeit für mich, auch als Hirte der Gemeinde, der ich irgendwie wollte, hey, jung und alt, wir brauchen einander, wir wollen zusammen nach vorne gehen, wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Und von daher vielleicht ein Satz an alle Älteren hier im Raum, und ich sage das nicht als Vorwurf, ich sage das als jemand, der da seine eigenen Kämpfe hat. lasst uns irgendwie geschmeidig im Heiligen Geist bleiben. Lasst uns Gott bitten, dass unser Herz weich bleibt, dass wir Förderer der Jugend sind, dass wir auch mal fünfe gerade sein lassen können. Und ich sage nicht, dass wir nie was sagen dürfen. Wir dürfen auch was sagen. Und dann versuchen wir, einen Kompromiss zu finden. Dann versuchen wir, die Einheit wiederherzustellen. Versuchen wir, Wege zu finden. Ja? Ich sage nicht, die Jugend soll alles machen, was sie will. Das habe ich nicht gesagt. Aber einfach doch dieses Miteinander auszuhalten, zu leben, wertzuschätzen, junge Leute, alte Leute. Ey, wir zusammen, wir lieben Jesus, wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Wir wollen Gemeinden gründen am Niederrhein. Wir hatten gestern vor einer Woche Gesamtältestentreffen, wir haben uns in Nettetal getroffen, in den wunderbaren Räumen da und hatten als die Ältesten von Nettetal und die Ältesten hier von Krefeld, die zukünftigen Ältesten von Viersen, also unser Gemeindenetzwerk. Wir waren zusammen, wir haben Gott gesucht, wir haben gebetet und es ist brennt auf unserem Herzen. Wir wollen, dass wir mehr Gemeinden gründen können hier am Niederrhein. Wir wollen Orte gründen, wo man das Evangelium hören kann, wo man gerettet wird, wo wir zusammenstehen. Und ja, jetzt fließt mein Herz gerade über, ist gar kein Teil eigentlich der Predigt. Aber doch, ist doch Teil der Predigt, weil wir brauchen einander. Ja, ich sag mal, wir Senioren, wir können das nicht mehr machen. Haben wir gar nicht die Kraft für. Wir brauchen die jungen Leute. Und die jungen Leute, ihr braucht uns. Ich möchte es mal so sagen. Das glaubt ihr nicht immer, aber ihr braucht uns. Wir beten für euch, wir unterstützen euch, wir haben Weisheit. Wir spenden Geld. Ja, und so können wir doch gemeinsam richtig was bewegen. Seid ihr dabei? Wir wollen richtig was bewegen. Also ich meine, Gott bewegt was. Gott bewegt was und er bewegt was in unseren Herzen. Und wir machen kein Harakiri. Wir gründen nicht jetzt dieses Jahr 5 neue Gemeinden. Da würden wir uns hoffnungslos überfordern. Macht gar keinen Sinn. Aber Viersen soll nicht das Letzte sein. Ja? Es gibt genug Orte, die sind unterversorgt am Niederrhein. Am linken Niederrhein, wo Gott uns hier gepflanzt hat. Total unterversorgt. Ja, du hast Krankenhäuser, Schulen etc. Ist auch gut so. Aber es gibt so wenig Orte, wo man das Evangelium hören kann, wo man gerettet wird und wo man in der Nachfolge lebt, gesund wird. All diese Dinge, es ist so dünn hier. Lasst uns da einfach mitbeten, lasst uns Leute fördern, lasst uns auch Leute fördern in unserer Gemeinde. Wisst ihr, in 20 Jahren stehe ich hier nicht mehr. Ob ich noch Ehrenältester bin oder was, weiß ich nicht. Aber in 20 Jahren bin ich so alt, dass ich noch weniger Kraft habe und da werde ich ab und an vielleicht noch meinen Dienst tun dürfen. Darf ich vielleicht? Würde ich gerne. Aber überleg doch mal, wer in 20 Jahren hier Ältester ist. Überleg doch mal. Das sind doch die jungen Leute, die wir jetzt fördern sollten, oder? Und da habe ich richtig eine Leidenschaft. Ihr spürt das schon, weil als ich Regionalleiter war, war ich auch schon mal bei Gemeindeschließungen dabei. Und Gemeindeschließungen haben meistens damit zu tun, dass man es nicht mehr geschafft hat, die Jungen zu fördern. Und es ist halt so, wie es ist. Wenn man die vergrault, dann gehen die halt woanders hin. Ist eben so, ob man das jetzt will oder nicht. Dann gehen die halt woanders hin. Und dann hast du eine Seniorengemeinde und dann ist irgendwann Feierabend. Ganz klar. Das passiert immer wieder und das finde ich super traurig. Von daher, jung und alt zusammen. Und nochmal, wenn du ein älterer Mensch bist und du merkst, dass da was hart geworden ist, ja, dann lass dir doch mal helfen. Führ doch mal ein Gespräch. Und ein Gebet zusammen. Ob man das jetzt Seelsorge nennt oder nicht. Da geht was. Da geht was. Du musst nicht in Bitterkeit und Hartherzigkeit enden. Musst du nicht. Klar, muss man pflegen, muss man darauf achten. Wenn man nicht aufpasst, ist halt wie mit dem Unkraut im Garten. Wenn man nichts macht, hat man Unkraut. Aber man kann doch mal reden. Man kann doch mal sein Herz ausschütten gegenüber einem Seelsorger, ja, oder einem guten Freund und sagen, ich habe da so Mühe mit. Das nervt mich so ab. Ja, sag's doch mal. Und dann mal zusammen ins Gebet und dann, Herr, hilf mir. Erbarme dich meiner. Ich möchte eigentlich, mein Kopf sagt mir, ich will die Jungen fördern. Aber ich schaffe das nicht mit meinem Herzen. Ja, dann lass doch mal den Heiligen Geist an dein Herz ran und dann wird das wieder weich. Und dann geht das, von ganzem Herzen sogar. Und nicht nur irgendwie als Pflichtübung. Das geht wirklich. So wie ja alle möglichen Knoten sich lösen können durch seelsorgerliche Gespräche. Das möchte ich nochmal deutlich betonen, ja. Es gibt ein Seelsorgeteam in unserer Gemeinde. Es gibt Hilfe. Ja? Du musst nicht das selber lösen. Und manches wirst du nicht alleine lösen, weil Gott das so gemacht hat, dass wir da ein Gegenüber für brauchen. Ja, nun, dieser Text spricht ja jetzt ganz viel zu Timotheus, also zu den jungen Leuten oder jungen Leitern, jungen Ältesten. Und da haben wir eine ganze Reihe von Ratschlägen, die wir auch gerade schon gelesen haben, die ich noch ein Stück weit entfalten will. Ich habe gerade keinen Kompass mehr, wo ich zeitlich stehe. Das ist eigentlich cool, dann kann ich ja immer weitermachen. Normalerweise habe ich da hinten so eine Uhr an der Wand. Mist, jetzt ist sie da. Aber ich habe noch Zeit, gut. Okay, also, was haben wir gelesen? Nochmal die erste Folie bitte. Was haben wir gelesen? Timotheus, übe dich in der Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Ich muss sagen, das Wort hat mich nochmal sehr zum Nachdenken gebracht. Weil ich als Ältester der Gemeinde auch viele Dinge getan habe, zu denen Gott mich nicht berufen hat und nicht begabt hat. Vielleicht war das sogar ein Fehler. Was möchte ich damit sagen? Älteste sind berufen, sich viel dem Wort Gottes zu widmen, das Wort Gottes zu verteilen, durch Predigt, durch Seminare, durch Lehren, Seelsorge auszuüben, Hirten zu sein. Ja, wenn ich es jetzt mal kontrastiere, Älteste haben nicht die Aufgabe, Buchhaltung zu machen, haben nicht die Aufgabe, das Dach zu säubern. Hier das Dach, hier müssen wir ab und zu säubern, hier entsteht Moos drauf, das muss man runterholen, sonst geht das Dach kaputt. Und jetzt könnte ich ganz vieles auflisten. Und ich habe aber diese Dinge gemacht, ich habe nicht das Moos runtergeholt, aber ich habe mich in vieles investiert in der Gemeinde, wozu ich keine Ausbildung habe, ich habe keine handwerkliche Ausbildung und frage mich manchmal, ob das so richtig war. Weil ich habe ja eine Ausbildung für mich als Pastor, als Ältesten und das ist ja das Wort Gottes, Gebet, Seelsorge, das sind die Dinge, die ich gelernt habe, zu denen Gott mich berufen hat, die ich tun soll. Ah, das Übereifer ist jetzt auch egal, es muss euch auch nicht weiter interessieren. Das war so meine innere Reise, wo ich mich gefragt habe, wo ich auch Impulse des Heiligen Geistes durch Geschwister bekam, ob das denn so richtig ist, was ich mache. Und ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde, ist jetzt egal, Vergangenheit ist Vergangenheit. Aber ich soll in diesen Gaben leben, die Gott mir gegeben hat und zu denen ich berufen bin als Ältester. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal ist es ja so, dass man Tätigkeiten übernimmt und einfach in Schwung macht und dann entsteht auch gar keine Lücke und dann machen die anderen das auch nicht. Manchmal muss man auch mal eine Lücke entstehen lassen und dann werden die Leute in der Gemeinde, die von Gott dazu berufen sind, das tun. Und das ist ja der Gedanke vom Leib Christi. Ja? Der Pastor, der Älteste, ist doch nicht der, der alles machen soll. Das ist doch ein ganz fataler Fehler. Ganz fataler Fehler. Weil es geht ja nicht darum, dass man sich dazu schade für wäre oder dass man nicht bereit dazu wäre. Darum geht es ja gar nicht. Aber ganz praktisch mal, es gibt 24 Stunden am Tag und es gibt ein gewisses Maß an Kraft, was man hat. Und wenn man als Pastor sich um lauter Dinge kümmert, die eigentlich nicht die Aufgabe sind, dann fehlt die Zeit und die Kraft für das, was man tun sollte. Das ist ja mal ganz, ganz logisch und argumentativ nachzuvollziehen. Also übe dich in der Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat, hat Paulus dem Timotheus geschrieben. Wir wissen ja auch aus der Apostelgeschichte, da gab es also eine große Herausforderung, ganz konkretes praktisches Problem, es gab die Witwen, die wurden ja mitversorgt durch die Gemeinde, es gab kein Sozialsystem wie heute und da gab es auf einmal Stress. Irgendwo wurden Witwen übersehen, die kriegten das Essen nicht von der Gemeinde, wie es sein sollte und da mussten viele Dinge geregelt werden. Und da haben damals, ich sag mal die Ältesten, es waren auch die Apostel damals, aber ich sag jetzt mal die geistliche Leitung der Gemeinde, die haben dann nicht das gemacht, was ich früher vielleicht gemacht hätte. Oh, das ist so wichtig, da muss ich mich jetzt drum kümmern, da springe ich jetzt rein. Ja klar, komm, da müssen wir Pläne schreiben und ich bin dabei und wir versorgen jetzt die Witwen. Das haben die damals nicht gemacht, sondern was haben die gemacht? Ihr kennt die Bibelstelle, oder? Viele kennen die, Apostelgeschichte 6. Ganz spannend, was die gemacht haben. Ganz spannend. Die haben gesagt, wir brauchen eine Erweiterung der Leiterschaft. Die Aufgabe ist total wichtig. Wir sollen uns aber weiterhin dem Gebet und dem Wort widmen, das ist unsere Hauptaufgabe. als geistliche Leiter. Und dann haben sie noch nicht mal gesagt, so, wir müssen jetzt Leute finden, die das machen können, sondern sie haben der ganzen Gemeinde gesagt, ihr Lieben, das ist unsere Aufgabe. Gemeinde ist immer unsere Aufgabe. Wir geben mal so ein paar Richtlinien, wer geeignet wäre, hier so diesen Bereich zu leiten. Dann haben die ein paar Richtlinien gegeben, zum Beispiel, was die Geist erfüllt sein sollten, ist auch interessant. Und dann hat die Gemeinde sich darum gekümmert und die haben dann Leute ausgewählt und dann haben die Leute gefunden und diese Leute haben dann diesen Dienst getan. Das ist super. Der Dienst, der so wichtig ist, wurde ernst genommen, der wurde umgesetzt. Leute haben hier, waren vielleicht schon in den Startlöchern, ja, mich fragt ja nie jemand, erlebe ich auch oft, dass Leute sagen, mich hat ja keiner gefragt. Denke ich manchmal, hätte auch was sagen können. Aber gut. Aber so waren auf einmal, ich glaube, es waren 7 Leute dann, die haben dann die Verantwortung dafür übernommen. War doch super. Die Ältesten konnten ihren Dienst weiter tun mit voller Kraft und Gebet und allem. Und das Problem wurde gelöst von der Gemeinde. Ihr Lieben, ist das nicht schön? Wir haben echt ein schiefes Bild von Pastoren und von Angestellten in der Gemeinde und so. Da rutscht das oft irgendwie so in die Richtung. Ja, da haben wir doch einen, der wird doch bezahlt, der kann das doch machen. Ihr Lieben, ich bin hier beim Wort Gottes, ja? Wenn wir geistlich weiter wachsen wollen, wenn wir den Niederrhein erobern wollen, dann sollten wir das ernst nehmen, was da steht und so leben. Und ich wurde korrigiert vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes hier. Ich habe das auch falsch gemacht. Ja, was wird ihm noch gesagt? Lebe so, dass du geistlich wächst und als Persönlichkeit reifst, dass habe ich ja auch schon gesagt, dass mich das so angespornt hat, als ich junger Pastor und Ältester war. Ja, geistlich wachsen, jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass man jetzt nicht so ein Scoring hat, so, wie weit ist jetzt der Carsten seit letzter Woche gewachsen, also funktioniert das ja nicht. Aber es heißt eben auch, dass der Timotheus hier wusste, okay, mach deine geistlichen Übungen, so möchte ich es mal ausdrücken, mach deine geistlichen Übungen, lies die Bibel, sei im Gebet, achte auf dich selbst, wie du umgehst, wie du deine Prioritäten setzt, all diese Dinge, die uns ja geistlich wachsen lassen, jeden geistlich wachsen lassen, darauf zu achten. Und wenn du durch Krisen gehst, dann finde irgendwie ein Ja dazu, das sind besondere Zeiten des geistlichen Wachstums für dich. Lass dich beraten von anderen, was Timotheus, glaube ich, gemacht hat. Ich glaube, der war ganz dankbar, dass er den Paulus hatte. Und das sind eben die Dinge, und dass die Außenstehenden aber auch Geduld haben, wie schnell und wie gut das eben geht. Und dann ein noch ganz wichtiger Ratschlag auch, deswegen habe ich die Verse 1 und 2 dazu genommen. Vielleicht mal die Folie. Genau. Hier, total praktisch, oder? Die Verse 1 und 2 vom Kapitel 5, sowas von praktisch. Hier wird also etwas dargestellt, dass es einen Unterschied macht, ob ich als Jüngerer mit einem Älteren rede oder ob ich als Jüngerer mit einem Jüngeren rede. Und ganz praktisch, wenn ich als junger Pastor oder Ältester mit älteren Frauen rede oder mit jüngeren Frauen rede, da haben wir ja bei den jüngeren Frauen hier nochmal einen Zusatz. Mit aller gebotenen Zurückhaltung. Ja? Hier geht es also um Reinheit. Ja? Ganz praktisch, der Paulus ist hier ganz, ganz praktisch. Es gibt manche traurige Geschichten im Leib Christi von geistlichen Leitern, wo das Richtung Missbrauch gegangen ist. Diese Woche habe ich noch wieder so etwas Schreckliches lesen müssen, von einem bekannten geistlichen Leiter. Mit aller Zurückhaltung, okay? Mit aller Zurückhaltung. Und da muss man seine Wege finden, muss man gucken, wie man das macht. Bei mir ist zum Beispiel der Grundsatz, ich werde keine seelsorgerlichen Gespräche mit Frauen alleine führen. Das ist so für mich eine ganz praktische Umsetzung von mit jüngeren Frauen mit aller gebotenen Zurückhaltung. Ich sage, das ist mein Weg. Ich sage nicht, das müssen alle so machen. Ich kenne andere, die es anders machen. Das ist ihre Verantwortung und Entscheidung vor Gott. Aber für mich ist es eben so. Wer hier schon länger in der Gemeinde ist, weiß, dass ich gerne mal nach dem Gottesdienst auch mit Frauen hier bete in der ersten Reihe. Das ist alles okay, auch seelsorgerlich. Aber wenn man merkt, okay, hier bricht mehr auf, hier brauchst mal mehrere Gespräche, seelsorgerliche, dann bin ich eben sehr dankbar, dass wir ein Seelsorgeteam haben und dass wir eine ganze Reihe von wunderbaren Frauen im Team haben, wo ich das dann delegieren kann, wo ich versuchen kann, das zu vermitteln und wo das dann auch manchmal ja klappt. Sehr konkrete, praktische Anweisungen, die wir hier finden. Achte auf dich selbst und ich möchte einfach als auf die Zielgerade gehen, obwohl ich noch 15 Minuten habe. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Okay, aber da steht ja auch 11 Uhr, von daher komme ich mal auf die Zielgerade jetzt. Ich möchte euch alle jetzt nochmal herausfordern. Wir haben da jetzt keine weitere Folien, aber ich möchte euch herausfordern mit Römer 12, Vers 1 und 2. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Kraft der Barmherzigkeit Gottes. So, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Hast du erlebt, dass Gott barmherzig war mit dir? Weißt du, dass es die Barmherzigkeit Gottes war, die dein Leben rettet für Zeit und Ewigkeit? Haben wir verstanden, was Christus für uns getan hat? Ist das auch in unserem Herzen? Dann folgert daraus eine Dankbarkeit und eine Ehrfurcht vor Gott. Und diese Dankbarkeit und Ehrfurcht führt dazu, dass wir uns Gott ganz zur Verfügung stellen, dass wir sagen, Herr, ich will dir dienen. Das ist doch so großartig, dass ich dir dienen darf. Dass ich meine Dankbarkeit ausdrücken kann, nicht nur mit Gebeten, auch mit Taten und sogar mit meinem Geldbeutel. Lasst euer Denken erneuern, anders als das Denken dieser Welt. Wie ist das Denken dieser Welt? Ja, da sind wir mittendrin, da haben wir alle mit zu tun, das versucht uns zu prägen. Du musst dich selbst verwirklichen, du musst Karriere machen, ist ein Denken dieser Welt. Du musst dein Geld ansammeln, weil du wirst das brauchen für deine Sicherheit oder für deinen Status. Das Denken dieser Welt. Denken vom Heiligen Geist ist anders. Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Du hast dein ganzes Leben für mich gegeben, mein ganzes Leben gehört dir. Was ist mein Leben? Ist meine Zeit? Ist mein Geld? Meine ganzen Ressourcen, meine Wohnung, alles stelle ich Gott zur Verfügung. Vielleicht haben gerade manche Angst, oh, jetzt schickt er mich als Missionar nach Afrika. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Gott gut ist. Und ich weiß, dass wenn wir am Ende sterben werden, wir das hoffentlich irgendwie glücklich tun können. Indem wir sagen, ja Herr, ich habe viele Fehler gemacht, danke für Vergebung, aber an bestimmten Stellen habe ich mich entschieden für deine Gemeinde, für dein Königreich. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die auf dem Sterbebett liegen und sagen, ich bereue, dass ich nicht mehr Karriere gemacht habe und noch mehr Geld verdient habe. Normalerweise sind es die anderen Themen, die die Leute dann bewegen. Wie habe ich meine Beziehungen gelebt? War ich versöhnt mit meinen Mitmenschen, mit meiner Familie? Und als Christ, ja, habe ich für Gott gelebt? Habe ich mich eingesetzt für seine Gemeinde, für sein Reich? Oder habe ich eigentlich doch mehr an mich gedacht und war froh, dass ich da sonntags auf dem Stuhl sitzen kann? Ich habe auch mal was gespendet, weil da muss ja auch die Heizung funktionieren. Ihr merkt, muss ich aufpassen, ich will jetzt nicht ironisch werden, aber trotzdem ist mir das Wort von Paulus hier wichtig aus dem Römerbrief. Geben wir unser Leben hin für die Gemeinde Jesu. Geben wir doch unser Leben hin. Unser Geld, unsere Zeit, unsere Fähigkeiten. Und ihr Lieben, das Ganze ist differenziert zu betrachten. Ich rede nicht von Menschen, die gerade sowieso überfordert sind. Ich rede nicht zu Menschen, die sowieso kaum Geld haben, um zu überleben. Davon rede ich nicht. Du lass dich vom Heiligen Geist leiten, was das für dich bedeutet. Aber wenn wir uns hingeben, jeder nach dem Maß, was der Heilige Geist ihm sagt, ich glaube, dann können wir gemeinsam viel bewegen. Und ich glaube, dann werden wir glücklich sterben. Und deswegen sage ich das mal ganz mutig. Dann werden wir glücklich sterben und in den Himmel gehen und Lohn kriegen. Wow, Schätze sammeln im Himmel. Ich weiß nicht, ob du so ein Aktienmensch bist, ich bin das nicht. Und ist jetzt auch nicht mein Thema, das zu bewerten. Aber die Schätze im Himmel ist der beste Aktienkurs. Das verfällt nicht, das wird nicht geraubt, es wird nicht gehackt, deine Bitcoins oder was es so gibt. Ihr Lieben, lasst uns doch uns Gott hingeben von ganzem Herzen und investieren in seine Gemeinde, in sein Reich. Mit der Freiheit, die der Heilige Geist in unserem Herzen bewirkt. Ich meine das nicht gesetzlich jetzt. Aber erlaube doch dem Heiligen Geist, zu dir zu sprechen. Und zu tun, wie Gott dich führt. Und ich glaube, dass viel brach liegt. In Deutschland sowieso. Wir sind eines der reichsten Länder, aber geistlich sind wir extremes Entwicklungsland. Extremes Entwicklungsland. Wir sind unreif in unserem Land, geistlich gesehen. Und deswegen predige ich das von ganzem Herzen. Hier geht was. Wenn wir nicht das Denken dieser Welt befolgen, sondern wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, uns ihm hinzugeben und zu tun, was er uns sagt. Und mehr Glück gibt es nicht auf dieser Erde und in alle Ewigkeit. Amen.